Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 62 bis 64 der Sure 10, Yunus, vorgetragen von Herrn Rosemi Razi'i.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ألا إن أولياء ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, des sich Erbarmenden, des Barmherzigen. Wisset, über die Freunde Gottes kommt weder Furcht noch Trauer. Ihnen, die glaubend wurden und sich dem Wort Gottes nicht widersetzten, ist von Gott verheißen Freude und Zufriedenheit in diesem als auch jenseitigem Leben. Und unabänderlich sind Gottes Worte. Und das ist wahrlich höchste Erlösung.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 17. November 2023, gleich dem 26. Aban 1402 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Mit uns durch Iran. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamischer Lebensstil. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Irans Außenminister warnt in offenen Gesprächen mit seiner französischen Amtskollegin vor Kriegseskalation. Hamas weist israelischen Vorwurf zurück, sie betreibe eine Kommandozentrale in einem Krankenhaus. Polizei in Deutschland durchsucht islamische Zentren. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Irans Außenminister warnt in offenen Gesprächen mit seiner französischen Amtskollegin vor Kriegseskalation. Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian sagte, er habe bei einem Treffen mit seiner französischen Amtskollegin gewarnt, dass, wenn die Situation in Gaza anhält, jede Möglichkeit bestehe, einschließlich einer weiteren Ausweitung des Krieges. Amir Abdollahian hatte am Donnerstag in Genf ein persönliches Treffen mit Außenministerin Catherine Colonna im Rahmen von Konsultationen über die Lage in Gaza inmitten der israelischen Invasion des blockierten Gebiets. Wir haben offene, klare und wichtige Gespräche mit der französischen Außenministerin geführt und deutlich gemacht, dass sie und die USA nicht nur über die Aktionen der Hamas sprechen können. Und wir haben gesagt, dass die Hamas unserer Meinung nach eine palästinensische Befreiungsbewegung gegen die Besatzung ist. Während wir die Tötung von Frauen und Kindern überall auf der Welt immer verurteilt haben, ist das Schweigen Amerikas und einiger westlicher Länder bezüglich der Tötung von Kindern und Frauen in Palästina unerträglich, sagte er. Amir Abdollahian fuhr fort, die französische Außenministerin sei einverstanden, dass der Krieg nicht ausgeweitet werden dürfe. Wir haben gewarnt, dass jede Möglichkeit, einschließlich einer weiteren Ausweitung des Kriegsumfangs, in Betracht stehen wird, wenn die Situation anhält. Die französische Außenministerin wurde mit den Worten zitiert, sie habe ihrem iranischen Amtskollegen gesagt, dass Teheran eine schwere Verantwortung habe, eine Ausbreitung des Krieges auf die Region zu verhindern. Frankreichs Spitzendiplomatin sagte außerdem, dass alle Maßnahmen ergriffen werden müssten, um die Zivilbevölkerung im Krieg zu schützen und dass der Zugang für humanitäre Hilfe gewährleistet werden müsse. Hamas weist israelischen Vorwurf zurück, sie betreibe eine Kommandozentrale in einem Krankenhaus. Die palästinensische Befreiungsbewegung Hamas hat die Behauptung des israelischen Regimes widerlegt, dass die Bewegung eine Kommandozentrale unter dem größten Krankenhaus des Gazastreifens betreibe. ein haltloser Vorwand, den das Regime jedoch für Angriffe auf die Einrichtung genutzt habe. Osama Hamdan, der ranghöchste Vertreter der Bewegung im Libanon, entlarvte die Anschuldigungen des Regimes, indem er während einer Präsentation in Beirut am Donnerstag wichtiges Filmmaterial präsentierte. Die Aufnahmen zeigten, dass das Regime Waffen, die es während seines anhaltenden Krieges gegen Gaza beschlagnahmt hatte, an verschiedenen Orten in das Al-Shifa-Krankenhaus schmuggelte, bevor es behauptete, es habe sie in der Einrichtung gefunden. Beim Abspielen des Filmmaterials zeigte Hamdan, dass die Truppen des Regimes die Waffen in Pappkartons mit der Aufschrift Nahrungsmittelhilfe in die Einrichtungen gebracht hätten. Hamas hat mehrmals die Vereinten Nationen aufgefordert, ein Ermittlungsteam zu bilden, um die Vorwürfe Tel Avivs bezüglich des Krankenhauses aufzudecken. Israelische Truppen haben am Freitag erneut für Gebäude in Ashifa durchsucht, wo Tausende von Patienten, Frühgeborenen, Personal und Vertriebenen gefangen sind. Der jüngste Überfall auf Ashifa erfolgte, als die Kommunikation in Gaza erneut unterbrochen wurde. Das in Gaza ansässige Informationsbüro der palästinensischen Verwaltung hat angekündigt, dass die Besatzungstruppen das Feuer auf jeden eröffnen, der versucht, das Krankenhaus zu verlassen, und sagte, die Einrichtung habe sich in einen wahren Friedhof verwandelt. Israel begann den Krieg gegen Gaza am 7. Oktober, nachdem die Befreiungsbewegungen des Territoriums als Reaktion auf dessen jahrzehntelange Kampagne des Blutvergießens und der Verwüstung gegen die Palästinenser die Überraschungsoperation Sturm al-Aqsa gegen das Besatzungsgebiet durchgeführt hatten. Nach Angaben des in Gaza ansässigen Gesundheitsministeriums hat Israel mindestens 11.500 Palästinenser getötet und mehr als 32.000 weitere verletzt. Seit Beginn des Krieges waren Krankenhäuser der Mittelpunkt der tödlichen Angriffe des Regimes. Angriffe auf Krankenhäuser verstoßen gegen das Völkerrecht und die Genfer Konventionen, die medizinische Einrichtungen als zivile Infrastruktur bezeichnen. Polizei in Deutschland durchsucht islamische Zentren. Die Polizei hat am Donnerstag für Ermittlungen gegen das Islamische Zentrum Hamburg, IZH, Objekte in 7 Bundesländern durchsucht. Wie das Bundesinnenministerium in Berlin mitteilte, wurden insgesamt 54 Objekte in Hamburg, Niedersachsen, Hessen, Baden-Württemberg, Bayern, Berlin und Nordrhein-Westfalen durchsucht. Zahlreiche Polizeikräfte durchsuchten am Donnerstag die Blaue Moschee an der Alster, den Sitz des IZH. Schwer bewaffnete Polizistinnen und Polizisten sicherten die Zugänge. In der Hansestadt wurden zeitgleich 30 weitere Objekte mit Verbindungen zum IZH durchsucht. Das IZH stehe im Verdacht, sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung und gegen den Gedanken der Völkerverständigung zu richten und terroristische Organisationen wie die libanesische Hezbollah und die palästinensische Befreiungsbewegung Hamas zu unterstützen, hieß es laut Ministerium weiter. Auch in Berlin gab es Razzien in mehreren Bezirken. Die Frankfurter Polizei hat ebenfalls am Donnerstagmorgen die Räumlichkeiten des Zentrums der Islamischen Kultur Frankfurt ZIK durchsucht. Im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen das Islamische Zentrum Hamburg sind am Donnerstag auch 3 Objekte in München durchsucht worden. Im Jahr 2020 hat Deutschland die Hisbollah im Libanon als Terrororganisation eingestuft und ihre Aktivitäten auf seinem Territorium verboten. Diese Inspektionen wurden durchgeführt, nachdem die Bundesregierung die Aktivitäten der Hamas und ihrer verbundenen Organisationen nach der Operation Al-Aqsa-Sturm der palästinensischen Befreiungskräfte am 7. Oktober verboten hatte. Andy Grote, Innenminister des Landes Hamburg, begrüßte dies und sagte, er gehe davon aus, dass das Islamische Zentrum Hamburg in naher Zukunft geschlossen werde. Die Zeit des Islamischen Zentrums sei erkennbar abgelaufen, sagte der SPD-Politiker. Je schneller es nun als Ganzes aus Hamburg verschwinde, desto besser. Ex-Funktionär: USA ignorieren israelische Kriegsverbrechen aus innenpolitischen Gründen. Ein ehemaliger hochrangiger Mitarbeiter des US-Außenministeriums hat zugegeben, dass innenpolitische Bedenken US-Beamte dazu veranlassen, israelische Kriegsverbrechen absichtlich zu ignorieren und die Opposition gegen die Bewaffnung des Regimes zu unterdrücken. Josh Paul, der über 11 Jahre lang Direktor für Kongress und öffentliche Angelegenheiten im Büro für politisch-militärische Angelegenheiten des US-Außenministeriums war, sagte am Mittwoch, dass viele Beamte über die Aktionen des israelischen Militärs beunruhigt seien, sie aber die Augen vor den Waffentransfers verschließen. Ich bin der Meinung, dass Israel mit seinen Aktionen im Gazastreifen derzeit Kriegsverbrechen begeht. Und es ist nicht nur meine Meinung. Ich habe tatsächlich von Amtsträgern in der gesamten Regierung gehört, darunter auch gewählte Beamte auf sehr hoher Ebene, die diese Meinung teilen, aber nicht bereit sind, sie öffentlich zu äußern, sagte er gegenüber AFP. Paul, dessen Rücktritt letzten Monat in Washington für Aufsehen sorgte, gab zu, dass Kritik an Israel oft als dritte Schiene in der amerikanischen Politik angesehen wird, insbesondere im Kongress. Und das hält US-Beamte davon ab, sich öffentlich zu dem zu äußern, was sie im Privaten glauben. Die Regeln zur Beschränkung von Waffentransfers seien schwach, was den politischen Entscheidungsträgern vorsätzlich Raum gebe, einfach nicht zu entscheiden, ob das israelische Militär die Menschenrechte in Gaza verletzt habe, sagte er. Der ehemalige Beamte fügte hinzu, dass die Vereinigten Staaten weiterhin Waffen liefern, wo es klar war, und wie wir gesehen haben, dass sie dazu verwendet würden, Zivilisten zu töten. Paul trat am 18. Oktober zurück, weil es politische Meinungsverschiedenheiten über die fortgesetzte tödliche Unterstützung der USA für das israelische Regime gab. Ich kann mich nicht für eine Reihe wichtiger politischer Entscheidungen einsetzen, einschließlich der Bereitstellung weiterer Waffen für eine Seite des Konflikts, die ich für kurzsichtig, destruktiv, ungerecht und im Widerspruch zu den Werten halte, für die wir öffentlich eintreten, sagte er damals in einem Beitrag auf seinem LinkedIn-Konto. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 15 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 7 Grad, Mashhad 14 Grad, Isfahan 12 Grad, Shiraz 10 Grad und Bandarabas 19 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Ali Sandevakili mit dem Titel Gule Surch, das heißt rosa-rote Blume.
پس از من یاد یک انسان همیشه با تو خواهد بود، غم یک روح سرگردان همیشه با تو خواهد بود، اتاق پاک قلبت مال من شاید نبودم، ما پس از من یاد یک مهمان همیشه با تو خواهد بود.
گل سرخ عزیز من به هر گلخانه باشی بدن رویای یک گلدان، همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما، تب یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من به هر گلخانه باشی بدن رویای یک گلدن، همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما، تب یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود.
خورشید بودی ای شب دریا، نگاه مرد کوهستان همیشه با تو خواهد بود. به دستت می سپارم چشمهای اشوارم را، گل زیبای من، باران همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من به هر گلخانه باشی، بدان رویای یک گلدان همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما، تب یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من به هر گلخانه باشی، بدان رویای یک گلدان همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما، تب یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من به هر گلخانه باشی، بدان رویای یک گلدان همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما، تب یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran!
Mit uns durch den Iran.
Im Namen Gottes begrüße ich Sie zu einer weiteren Folge aus Mit uns durch Iran. Ich hoffe, Sie haben eine erfolgreiche Woche hinter sich und sind nun bereit, uns auf unserer Iran-Reise weiter zu begleiten. In den letzten Wochen sind wir in der schönen und historischen Provinz Isfahan herumgewandert und haben die Sehenswürdigkeiten dort bewundert. Heute beenden wir die Rundreise in dieser Provinz mit einem Abstecher an ihren Industriekapazitäten. Wegen seiner natürlichen und doch wichtigen geografischen Lage ist die Provinz Isfahan zu einem großen Industriezentrum im Land aufgewachsen und nimmt so einen besonderen Stellenwert ein. Die ersten Hüttenwerke des Landes wurden hier errichtet. Heute haben sie eine jährliche Produktion von 600.000 Tonnen, die auf 3,2 Millionen Tonnen ausgebaut werden kann. Daher also die besondere Bedeutung der Provinz für die Industrie. Neben den Mubarake-Hüttenwerken befinden sich hier die große Raffinerie der Provinz und Fabriken für die Herstellung von Kunstfasern, die Polyacrylwerke. Dazu muss man noch wichtige Industriezweige aus dem Nahrungsbereich, Medikamente und Gesundheit, Textilindustrie, Strom und Elektrizität, Lederwerke, Chemiewerke, nichtmetallische Mineralien, Holz- und Automobilwerke, Antriebs- und elektrische Werke hinzufügen. Sehen wir uns heute die wichtigsten Industriezweige etwas näher an. Die Hüttenwerke in Isfahan sind die ersten und größten Eisenproduzenten im Land. Diese große Fabrik liegt 45 Kilometer südwestlich von Isfahan auf einem großen Gelände, das an der Stadt Sarinshah liegt. Die Bauarbeiten am Werk begannen 1967. Sie wurden dann 1971 mit der Eröffnung der Gusseisenwerke in Betrieb genommen.
Ein Jahr später produzierte man dort auch Stahl, jährlich etwa 550.000 Tonnen Kapazität. Seit rund 4 Jahrzehnten sind die Hüttenwerke in Isfahan der Stolz der Industrie, die immer wieder neue Produktionsrekorde aufstellen. In den Werken laufen permanent Reparatur- und Modernisierungsprojekte. Eine wichtige Errungenschaft im islamischen Iran und bei der Stahlproduktion ist das Streben nach dem Know-how zum Bau von Werken, die Eisenerz mit Hilfe von Naturgas direkt weiter verarbeiten können. Iran verfügt weltweit nach Russland über die zweitgrößten Gasvorkommen. Somit rief man das Projekt Ra-N2 ins Leben. Demnach sollten in den Hüttenwerken Naturgas eingesetzt werden. Die Technologie wurde ausschließlich im Land und von einheimischen Experten entwickelt. Das Projekt kann zu Recht zu den bedeutenden Entwicklungsprojekten in der iranischen Stahlindustrie gezählt werden. Ra-M2 bietet eine neue Methode zur Bearbeitung von Eisenerz mit Hilfe von natürlichem Gas. Es zeigt wieder einmal die Kapazitäten und Fähigkeiten in Iran. Nach einem Pilotprojekt wurde in weniger als 2 Jahren das gesamte Projekt in Betrieb genommen, was einen strahlenden Rekord in der weltweiten Stahlindustrie darstellt. Die Erneuerungen und Innovationen iranischer Experten im Projekt Ra-M2 und die zahlreichen Modernisierungsprojekte, die zu erhöhter Produktion und besserem Umweltschutz sowie zu geringerem Energieverbrauch geführt haben, verschoben die Verhältnisse zwischen Entwicklungs- und Industrieländern in diesen Technologien.
Die iranischen Fachleute haben im Grunde einen großen Schritt Richtung technologischer, exekutiver und finanzieller Unabhängigkeit unternommen. Interessant zu wissen, dass das nächste Entwicklungsprojekt in den Hüttenwerken von Isfahan nach dem Märtyrer Kasemi benannt wurde. Damit steigt die jährliche Stahlproduktion auf 5 Millionen Tonnen. Laut dem Entwicklungsplan Iran bis 2025 müssen die Hüttenwerke eine jährliche Produktion von 11 Millionen Tonnen erreichen. Die Strategie bei der Stahlproduktion richtet sich auf die Entwicklung von Projekten aus. Demnach sollen spezielle Produkte wie schwere Produkte, darunter auch Eisenbahnschienen, für den Gebrauch im Inland und auch für den Export den Vorrang bekommen. Die Hüttenwerke in Isfahan decken zurzeit nicht nur den Bedarf im Land, sie liefern ihre Produktion auch ins Ausland, womit sie sich qualitativ schon einen guten Namen gemacht haben. Die Produkte dieser Werke und Tochtergesellschaften werden in über 23 europäische, asiatische und afrikanische Länder exportiert. Auf dem Inlandsmarkt wurden die Produkte in Projekten wie den Milad-Turm in Teheran, dem Atomkraftwerk in Bushehr, in großen Staudämmen und in den U-Bahn-Linien eingesetzt. Liebe Zuhörer, die Stahlwerke Mobarake in Isfahan gehören ebenfalls zu den wichtigen Industriewerken der Provinz Isfahan. Dieses große Industriewerk liegt 75 Kilometer südwestlich von Isfahan auf einem 35 Quadratkilometer großen Gelände. Davon gehören 17 Quadratkilometer zu den Produktionshallen. Das Mobarake-Werk wurde nach der Revolution 1993 in Betrieb genommen. Zurzeit werden dort jährlich 5 Millionen Tonnen Stahl hergestellt. Technologisch gesehen gehören dieses Werk und seine Produkte zu den hochwertigsten im Nahen Osten. Durch unermüdliche Arbeit iranischer Fachleute haben die Produkte eine Qualität erreicht, die nicht nur im Land den Bedarf decken, sondern auch im Ausland konkurrenzfähig geworden sind. Das Stahlwerk Mobarakeh erarbeitete sich im Laufe der Jahre die internationalen Standardnormen. So kann es seine Produkte nun in über 28 Ländern in Europa, Nordamerika, Nahen Osten, Afrika und den Anrainerstaaten des Persischen Golfes exportieren. Die Produkte werden in verschiedenen Industriezweigen eingesetzt, wie in Automobilwerken, Haushaltsgeräten, Rohren, Druckbehälter, schwere und leichte Metallausrüstungen und dergleichen, um einige Beispiele zu nennen. Neben wirtschaftlichen Aufschwung und kulturellen Reichtums sowie ihrer natürlichen Schönheiten und tapferen und kunstliebenden Bevölkerung bietet die Provinz Isfahan auch noch eine Fülle an Bergminen und unterirdischen Schätzen. Die besondere geologische Lage und Bodenstruktur hat zu einem vielfältigen Angebot an mineralischen und nicht metallischen Bodenschätzen geführt. Blei, Zink, Gold, Eisen, Silizium, Sulfat, Salz, verschiedene Erdsorten und Schmucksteine sind überall in der Provinz vorhanden. Zu den wichtigen Bergwerken gehört das Goldvorkommen Mute. Es liegt 185 Kilometer nördlich von Isfahan und ist ein offenes Bergwerk. Das Werk besteht aus 9 Minen. Jährlich werden hier 150.000 Tonnen Erz gefördert, woraus 210 Kilogramm reines Gold mit einem Reinheitswert von 9,99% gewonnen werden. Angesichts dieser Vorkommen versucht man, weitere Goldminen in Mute, Na'in und Erdestan zu erschließen. Unsere Zeit ist um. Wir schließen den Beitrag hier ab und wenden uns nächste Woche einer anderen Provinz in dem großen Land Iran zu. Bis dahin, Gott behüte Sie.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Purya Ehwas mit dem Titel Sanam.
عشق تو چند میزند شد به اوج میرسد سر فرود
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamischer Lebensstil. Weiterhin guten Empfang.
Islamischer Lebensstil. Nachdem wir die allgemeinen Regeln für gute gesellschaftliche Beziehungen angeführt haben, wollen wir uns nun mit den Regeln für die Beziehungen in bestimmten sozialen Gruppen wie Familie, Verwandte, Freunde oder auch Arbeitskollegen, Mitstudenten und so weiter befassen. Wegen der Bedeutung der Beziehungen in der Familie beginnen wir mit diesem Thema. Die Familie ist soziologisch gesehen die erste und wichtigste Institution einer Gesellschaft. Daher sind die Verhältnisse zwischen den Familienmitgliedern in Wahrheit das Fundament für die Entwicklung der Persönlichkeit und Verhaltensmuster eines Menschen. Es sind inzwischen unter dem Einfluss der Werte des Modernismus und Postmodernismus verschiedene Formen von Familien zustande gekommen, wie Familien ohne Kinder, Familien mit Einzelerziehern, Familien unter Gleichgeschlechtlichen und sogar unter Blutsverwandten. Dass es solche Familien gibt, beweist jedoch nicht, dass sie richtig sind. In Wahrheit sind sie nicht mehr als die Folge der Werteordnung im Liberalismus und Säkularismus des Westens und der Kultur eines uneingeschränkten Strebens nach Genuss. Es gibt in den westlichen Gesellschaften zahlreiche Persönlichkeiten, die die Bildung solcher Familien als eine große Gefahr für den Weiterbestand ihrer Zivilisation betrachten. Die Krise der Familienidentität gehört zu den Problemen der heutigen Gesellschaften. Zunehmende Ehekrisen und steigende Scheidungsziffern, immer mehr fürsorgelose Kinder- und Jugendkriminalität deuten darauf hin, dass es grundlegende Schwierigkeiten in den heutigen Gesellschaften gibt. Die Abkehr von der Moral und Missachtung von kostbaren Werten haben ernsthafte Gefahren für die menschliche Gesellschaft heraufbeschworen. Wegen dieser Störungen setzen sich die Intellektuellen, Soziologen und Juristen nun intensiver mit der Familienfrage auseinander, um Lösungswege zu finden. Die Familien brauchen erzieherische und psychologische Anleitungen, um die komplizierten Probleme im Leben zu bewältigen. Einige Experten sind folgender Überzeugung: Es wird kein Glück in die Familien einkehren, solange der Mensch das Leben nur im Licht seines eingeschränkten Wissens sieht, ohne sich auf Glauben und Ethik zu stützen. Sie sagen, ein Familienglück sei nicht denkbar, solange sich der Mensch im Namen des Fortschrittes von der Kultur und den Werten der Religion abwendet. Jedenfalls leuchtet es ein, dass der Mensch, solange er die natürlichen Unterschiede zwischen den Geschlechtern außer Acht lässt, bei der Herstellung der Rechte von Mann und Frau Irrtümer begeht. Viele Missstände der Moderne resultieren aus der Abänderung der Rollen und der unlogischen Aufgabenerteilung zwischen Männern und Frauen. Thank you. Wegen ihrer vitalen Funktion für die Menschheit haben die göttlichen Religionen und weltlichen Ideologien der Familie eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Die Familie ist eine der geeignetsten Umgebungen für die Erwiderung der materiellen und immateriellen Bedürfnisse des Menschen. Die Familie liefert die besten Rahmenbedingungen für die Herstellung seelischer Ruhe und Sicherheit. Auch wenn die Familie mitgliedermäßig eine sehr kleine Gemeinschaft innerhalb der Gesellschaft bildet, so legt der Islam dennoch großen Wert darauf, dass sie gesund ist, damit die übergeordneten größeren menschlichen Gemeinschaften verbessert werden können. Die Familie ist die wichtigste Institution für die Übertragung von religiösen Überzeugungen, moralischen Werten und sozialen Regeln von einer Generation auf die nachfolgenden. In der Familie erlernen die Kinder Regeln für den Umgang mit anderen. Daher ist im Islam die Wahrung der Familie, ihre Heiligkeit und ihre Stellung von besonderer Wichtigkeit. Der Prophet des Islam, Salawatullah alaihi, hat gesagt: Im Islam ist kein Haus eingerichtet worden, das so beliebt wäre wie das Haus der Ehe für ledige Frauen und Männer. Der Ansporn zur Ehe und Familiengründung, die Befreiung der Familie und der gesellschaftlichen Umgebung von Schmutz, die Konkretisierung fruchtbarer Beziehungen zwischen Eheleuten sowie Eltern und Kindern und die Kindererziehung sind alles Dinge, denen der Islam Beachtung schenkt, um die heilige Institution der Familie zu schützen. Das Leben in seiner idealen Form ist in einer Familie möglich. Im Koran heißt es in der Sure 30 im Vers 21, dass Mann und Frau erschaffen wurden und heiraten sollen, damit sie zur Ruhe kommen und Liebe und Barmherzigkeit erfahren. Der Mensch hat daher zu Beginn seiner Erschaffung und Erscheinen in der irdischen Welt und seiner ersten Beziehung zu einem Mitmenschen klar begriffen, dass seine Entwicklung in einer sicheren Umgebung namens Ehe und Familie beginnt. Die ersten beiden Menschen auf der Erde waren das Ehepaar Adam und Hawa, Eva. Dies ist ein sprechender Beweis dafür, dass der Mensch im Leben einen Vertrauten und Helfer braucht, um dank der engen Verbundenheit mit ihm dem Gipfel der Vervollkommnung zuzustreben. Der Mensch hat aufgrund seiner natürlichen Veranlagung, der Fitra, gleich am Anfang begriffen, dass der Fortbestand des Lebens und die Fortpflanzung, die Weiterentwicklung seines geistig-seelischen Lebens und die seelische und körperliche Ruhe und Sicherheit dem Ehebündnis und der Familie zu verdanken sind. Und es sind die liebevollen Eltern, die dem Menschen als Kind Lebensfreude bescheren. Für den Islam besteht eine Familie aus einer Frau und einem Mann, die gemäß der islamischen Sitte vermählt wurden. Ihre gemeinsamen Kinder gelten als Ergänzung ihrer Beziehung. Um die Beziehungen in der Familie besser zu kennen, ist es natürlich nötig zu wissen, welche Gefühle ihre Mitglieder füreinander empfinden. Die islamischen Beziehungen in der Familie sind durch die Aufgaben jeden Mitglieds und den Platz, den es in der Familie einnimmt, begründet. In einem solchen System kann das Verhalten eines jeden Mitgliedes sich auf das Ganze auswirken. Verhaltensstörungen eines Mitgliedes kann auch die Leistung des ganzen Systems stören. Die Leistung einer Familie ist von der Leistung ihrer einzelnen Mitglieder abhängig.
Deshalb kann die Familie und damit die Institution, die Gott eingerichtet hat und liebt, dann stark werden, um die Menschen zur Vervollkommnung und zum irdischen und jenseitigen Wohl verhelfen, wenn ihre Mitglieder jedes seine moralischen Pflichten kennt und erfüllt. Dank der Erfahrungen und Wissenschaft ist die Menschheit heute zu der Erkenntnis gelangt, dass die Grundlagen der Persönlichkeit eines Menschen aus dem Erbgut, der Erziehung und Kultur bestehen und das Wohl jeder Gesellschaft von der Gesundheit ihrer kleinsten Einheit, der Familie, abhängt. Mitglied einer Familie zu sein bedeutet, sich an emotionellen Beziehungen mitbeteiligen, zu einer sozialen Gruppe gehören und sich an das Leben in einer besonderen Umgebung gewöhnen. Die Familie ist deshalb so wichtig, weil in ihr Sittenregeln und Bräuche weitergegeben werden, ebenso wie Überzeugungen und Erkenntnisse. In der Familie nimmt die Art zu essen genauso Formen an wie die Art der Stellungnahmen in Fragen der Gesellschaft, Politik und Kultur. Die Familie gibt das bereitstehende und in Erfahrung gebrachte Kulturerbe von der alten Generationen an die kommenden weiter. Deshalb ist die Familie eine der sehr einflussreichen Institutionen im gesellschaftlichen Leben. Unter der Familie wurde in den verschiedenen Gesellschaften und Geschichtsepochen nicht immer dieselbe Form des Zusammenlebens verstanden, und die Familie ist von den sozialen Entwicklungen beeinflusst worden. Soziologen definieren die Familie als eine Gruppe von Menschen, die durch Blutsverwandtschaft, Heirat oder durch Adoption miteinander in Beziehung stehen und für längere Zeit auf unbestimmte Dauer miteinander leben. Die Familie kann abwegige Entwicklungen ihrer Mitglieder hervorrufen oder auch ihre Mitglieder in Richtung Wohl und Glück lenken. Innerhalb der Familie gibt es verschiedene Formen der Beziehungen. Der Islam hat jede davon besprochen und ein Modell für sie vorgelegt. Die Beziehungen der Eheleute, die Eltern-Kinder-Beziehungen und umgekehrt die Beziehungen zwischen den Kindern und so weiter. Das sind die wichtigsten Beziehungen in einer Familie. Weiteres wollen wir beim nächsten Mal besprechen.
Verehrte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastoray ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.